Burns Worten folgte ein Moment scheintotartiger Erstarrung. Die Hexe mit der Kelle hörte auf, die Suppe im irdenen Topf zu rühren. Sogar das Kopfwackeln der anderen setzte einen Atemzugklang aus. In diesem unendlich kleinen Bruchteil einer Sekunde hatte Byrne das Gefühl, wirklich auf der richtigen Fährte zu sein, den Wendepunkt erreicht zu haben, sich beinahe in Rufweite Toms zu befinden. »Bestimmt haben sie ihn gesehen«, dachte er. »Da war endlich jemand, der ihn gesehen hatte.« Er rechnete damit, dass sie ableugnen würden, etwas über den Inglés zu wissen. Aber im Gegenteil erzählten sie ihm voll Eifer, dass er hier im Haus gegessen und übernachtet habe. Sie sprachen beide gleichzeitig, beschrieben ihm sein Äußeres und sein Benehmen. Eine in ihrer Hinfälligkeit geradezu ungestüme Aufgeregtheit ergriff sie. Die zusammengekrümmte Hexe fuchtelte mit ihrem hölzernen Löffel, das aufgedunsene Monstrum erhob sich von seinem Stuhl und kreischte, wobei es von einem Fuß auf den anderen trat, während sich das Kopfwackeln zu einem regelrechten Vibrieren steigerte. Byrne war recht beunruhigt über dieses aufgeregte Gebaren. Ja, der große wilde Inglés war des Morgens fortgegangen, nachdem er ein Stück Brot gegessen und ein Glas Wein getrunken hatte. Und wenn der Caballero denselben Pfad einschlagen wolle, so sei nichts einfacher als das. Am Morgen. »Sie wollen mir jemanden mitgeben, der mir den Weg zeigt?« fragte Byrne. »Sie, Senor. Einen wackeren jungen Mann, denselben, der den Caballero zum Hause hat hinausgehen sehen.« »Aber der klopfte doch an die Tür«, erwiderte Byrne. »Er sprang nur davon, als er mich sah. Er wollte herein.« »Nein, nein«, schrien die beiden grässlichen Hexen gleichzeitig. »Hinaus ist er gegangen, hinaus!« Schließlich mochte es wirklich so sein. Das Klopfen war sehr schwach, sehr undeutlich gewesen, dachte Byrne. Vielleicht hatte er sich nur eingebildet, es zu hören. Er fragte, »Wer ist der Mann?« »Ihr Novio«, schrien sie und deuteten auf das Mädchen. »Er ist heimgegangen in sein Dorf, weit entfernt von hier. Aber er kommt morgen früh wieder, ihr Novio. Und sie ist eine Waise, das Kind armer Christenmenschen. Sie lebt bei uns um der Liebe Gottes willen.« Die Waise, die auf der Herdkante kauerte, hatte Byrne angeschaut. Er dachte, sie erinnere eher an ein Kind des Satans und sie werde von diesen beiden unheimlichen Vetteln wohl um der Liebe des Teufels willen beherbergt. Ihre Augen standen ein wenig schräg, ihre Lippen waren ziemlich wulstig, doch bewunderungswürdig geformt. Ihr dunkles Gesicht war von einer wilden Schönheit, wollüstig und ungezügelt. Was die Eigenart ihres steten Blickes anlangte, der mit sinnlich grausamer Gespanntheit auf ihn gerichtet war, so muss man, sagt Byrne, um sich einen Begriff von ihm zu machen, nur einer Katze zuschauen, wie sie einen Vogel in seinem Käfig belauert. Oder eine Maus in der Falle. Sie war es, die ihm das Essen vorsetzte, worüber er froh war, obwohl sie ihm, während sie ihn mit ihren schräg gestellten schwarzen Augen aus der Nähe betrachtete, als sei etwas Merkwürdiges in sein Gesicht geschrieben, ein unbehagliches Gefühl einflößte. Aber alles war besser, als in näheren Kontakt mit diesen triefäugigen, gespenstischen Hexen zu kommen. Seine schlimmen Ahnungen hatten sich irgendwie beruhigt. Vielleicht durch das wohlige Empfinden der Wärme nach den grimmigen Unbilden des Wetters und die Behaglichkeit des Ausruhens nach der Anstrengung, die es ihn gekostet hatte, Zoll für Zoll seines Weges gegen den Sturm anzukämpfen. Über Toms Sicherheit war er nicht mehr beunruhigt. Der schlief nun, nachdem er auf die Leute von Gonzales gestoßen war, gewiss in einem Berglager. Byrne erhob sich, füllte sich aus einem an der Wand hängenden Schlauch einen Zinnbecher mit Wein und setzte sich wieder. Die Hexe mit dem mumienhaften Gesicht fing an, ihm weitschweifig von alten Zeiten zu erzählen. Sie prahlte mit dem guten Ruf, den das Gasthaus in jenen besseren Tagen genossen. Große Leute in eigenen Kutschen seien hier vorgefahren. Ein Erzbischof habe einmal in der Casa geschlafen, vor langer, langer Zeit. Die Hexe mit dem aufgedunsenen Gesicht schien von ihrem Schemel aus zuzuhören, reglos, wenn man von dem Wackeln ihres Kopfes absah. Die Waise, Byrne war überzeugt, es sei eine gewöhnliche Zigeunerin, die aus dem einen oder anderen Grund hier aufgenommen worden war, kauerte auf dem Herdstein im Schein der Aschenglut. Sie summte eine Melodie vor sich hin und klapperte dann und wann leise mit einem paar Kastagnetten. Bei der Erwähnung des Erzbischofs kicherte sie gottlos und wandte den Kopf, um Byrne anzusehen. Die rötliche Glut des Feuers blitzte in ihren schwarzen Augen und auf ihren weißen Zähnen, dort unter der dunklen Wölbung des gewaltigen Kaminvorsprungs. Und er lächelte ihr zu. Er wiegte sich nun im wohligen Gefühl der Sicherheit. Da seine Ankunft nicht erwartet worden war, konnte es auch keine Verschwörung gegen ihn geben. Schläfrigkeit umfing allmählich seine Sinne. Er überließ sich ihr, doch sein Verstand, so glaubte er wenigstens, blieb wach. Die Weise kam an den Tisch, neigte sich über ihn und sagte ihm in die Augen blickend mit Entschiedenheit: »Senor, Sie sollen im Zimmer des Erzbischofs schlafen.« Keine der Hexen widersprach. Die ausgemergelt gekrümmte stützte sich auf einen Stock, die mit dem aufgedunsenen Gesicht hatte nun eine Krücke in der Hand. Byrne stand auf, schritt zur Tür, drehte den Schlüssel in dem riesigen Schloss herum und steckte ihn kühl in seine Tasche. Offensichtlich war dies der einzige Zugang, und er wollte nicht von einer Gefahr überrascht werden, die vielleicht draußen lauerte. Als er sich umwandte, sah er die beiden Hexen, die mit dem Teufel im Bunde waren, und das teuflische Mädchen, die ihn alle schweigend anstarrten. Er fragte sich, ob Tom Corbin am Abend zuvor dieselbe Vorsichtsmaßregel getroffen habe. Und als er an ihn dachte, beschlich ihn abermals jene sonderbare Empfindung, als sei er ihm ganz nahe. Alles um ihn her war vollkommen stumm. In dieser Stille hörte er den jagenden Puls seines Blutes in den Ohren und meinte, in dessen wildem Pochen eine Stimme zu vernehmen, die die Worte sprach: »Mr. Byrne, sehen Sie sich vor, Sir.« Toms Stimme. Ihn schauderte, denn die Täuschungen des Gehörsinns sind die lebhaftesten von allen, und ihnen eignet etwas Unwiderstehliches. Es schien unmöglich, dass Tom nicht da war. Abermals durchdrang ein leichter Schauer wie von einem heimlichen Luftzug seine Kleidung und lief ihm kalt über den ganzen Leib. Mit Mühe schüttelte er die Empfindung ab. »Sie schlafen hier, Senor«, murmelte es mit einer Stimme, so leicht wie Kinderatem, und reichte ihm die Lampe. »Buenas noches, Senorita«, sagte er höflich und nahm die Lampe entgegen. Die Zigeunerin erwiderte seinen Gruß nicht hörbar, obschon ihre Lippen sich ein wenig bewegten und ihr Blick, schwarz wie eine sternlose Nacht, unverwandt auf ihn geheftet blieb. Er trat ein, und als er sich umwandte, um die Tür zu schließen, stand sie noch immer reglos und beunruhigend dort. Über ihrem wollüstigen Mund und den schrägen Augen lag der Ausdruck gespannter, gieriger Wildheit, wie bei einer genachten Katze. Er zögerte einen Augenblick. In der Stille des Hauses hörte er abermals schwer das Blut in seinen Ohren pulsieren und meinte von Neuem, Toms Stimme zu vernehmen, die irgendwo aus der Nähe sehr ernst zu ihm sprach und die umso erschreckender war, als er dieses Mal ihre Worte nicht verstand. Er schlug schließlich dem Mädchen die Tür vor der Nase zu und ließ es im Dunkeln stehen, und fast im gleichen Augenblick öffnete er sie wieder. Niemand. Das Mädchen war ohne das leiseste Geräusch verschwunden. Er schloss rasch die Tür und schob zwei schwere Riegel vor.